Ja, einen schönen guten Morgen. Ich merke, das Mikro ist an. Auch von meiner Seite, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Jugendtag. Und ich fand den Titel, der diesem Jugendtag verliehen wurde, durchaus ermutigend. Hast du einen Knall oder einen Schöpfer? Also das ist eine Art und Weise, an diese Thematik heranzugehen, die ja durchaus gut ist, denn wir Christen müssen uns da nicht verstecken. Zunächst einmal kurz zu meiner Person. Ich heiße Boris Schmidtgall und bin jetzt 36 Jahre alt. Ich habe drei Kinder, ich bin verheiratet, habe drei Kinder und habe Chemie studiert und bin im Laufe meines Studiums Christ geworden. Eben auch, weil mir durch das Studium der Naturvorgänge vor Augen gestellt wurde, dass es einen Schöpfer gibt. Und ja, später bin ich dann eben zu Wort und Wissen dazu gestoßen, weil Wort und Wissen eine Vereinigung ist, die nach dem Motto arbeitet, Wissenschaft in einer geschaffenen Welt. Das heißt also, das Wort Gottes steht über dem Wissen. Wir gehen davon aus, dass das Wort Gottes wahr ist und treten auf diese Weise eben an die Schöpfung heran und versuchen sie zu verstehen. Und eben in diesem Zusammenhang möchte ich jetzt ein erstes Thema präsentieren, das unmittelbar auch mit meinem Werdegang zusammenhängt, nämlich mit der Chemie des Lebens, mit der Frage, woher kommt eigentlich das Leben? Warum gibt es lebendige Dinge und nicht nur tote Dinge? Also der Titel des ersten Vortrags, Leben aus Nichtleben. Und wenn man so in den Zeitungen oder im Internet so manche Artikel liest, da heißt es dann oft, ja, da wurde ein Planet irgendwo im Universum entdeckt, wo es wahrscheinlich Leben gibt, so ähnlich wie auf unserem Planeten. Und diese Behauptungen, da könnte man sagen, da lehnen sich die Leute ziemlich weit aus dem Fenster, weil das Einzige, was eigentlich nachgewiesen worden ist, ist, dass es wahrscheinlich auf diesem Planeten Wasser gibt. Auch das wurde im Grunde berechnet. Das hat man nicht wirklich nachgewiesen, sondern berechnet. Und dann geht man eben davon aus, wenn es da Wasser gibt und vielleicht noch ein paar andere Salze und da so ungefähr die richtige Temperatur herrscht, dann wird es da möglicherweise auch Leben geben. Und die Leute lesen das und denken, ja, ist ja gar nicht so schwierig, dass Leben einfach so entstehen kann. Und das liegt eben daran, dass sehr viele Wissenschaftler fest davon ausgehen, dass lebendige Dinge aus toten Dingen irgendwann vor langen Zeiten entstanden sind. Und das sei jetzt so ungefähr der Fahrplan. Zunächst einmal die Frage, was ist Leben überhaupt? Schon da gibt es so einige Schwierigkeiten. Der nächste Punkt wäre eben Mythen und erste Versuche. Also Menschen haben diese Frage, was ist Leben, sich schon immer gestellt. Und in frühen Zeiten hat man eben sich Mythen erdacht, um das zu erklären. Später haben dann die Menschen auch erste Versuche durchgeführt. Der eigentliche zentrale Wendepunkt in dieser ganzen Geschichte war Louis Pasteur. Und der hat den Satz geprägt, Leben kommt nur von Leben. Und es gibt kaum ein, man kann sagen, Naturgesetz, es gibt kaum eine Beobachtung, die bis heute besser standhält, also allen Herausforderungen besser standhält, als die Aussage, Leben kommt nur von Leben. Doch die Forscher haben das nicht aufgegeben, daran zu glauben, dass Leben aus Nichtleben entstehen kann, und deswegen geht man davon aus, es habe eine chemische Evolution gegeben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dann einige wichtige biologische Moleküle vorstellen und einige Experimente und zum Schluss aufzeigen, dass es nach wie vor viele Probleme gibt in diesem Zusammenhang, aber keine Lösung, zumindest aus Sicht der Evolutionslehre. Und abschließend dann eben aufzeigen, warum eigentlich Schöpfung die bessere Alternative ist. Ja, also ihr könnt auch zwischendurch Fragen stellen, wenn etwas völlig unklar ist. Das ist jetzt nicht so geplant, dass man ja, da jetzt einfach nur durchsausen muss durch den Vortrag. Ja, die erste Frage eben, was ist Leben? Und da ist es eigentlich so, dass selbst Kinder diese Frage relativ schnell beantworten könnten. Wenn man einem Kind einen Stein zeigt, wird es wahrscheinlich sagen, nee, das ist kein Leben. Wenn man ein Kind fragt, ob eine Kuh lebt, dann wird es sicherlich sagen, ja, die lebt. Gleiches auch für einen Fisch oder ein anderes Tier. Bei Pflanzen, da müsste man wahrscheinlich etwas länger drüber sprechen, aber über kurz oder lang würde auch da das Kind doch einsehen, dass auch Pflanzen lebendig sind. Und Leben gibt es auch in sehr vielen Formen, die uns jetzt nicht unbedingt vor Augen stehen, so zum Beispiel sogenannte Mikroorganismen, die wir mit jedem Händeschütteln heute Morgen auch übertragen haben. Und die leben tatsächlich. Aber es gibt auch Dinge, die uns lebendig vorkommen, aber die sind es eigentlich nicht. Zum Beispiel Viren. Also wenn wir so ein Grippevirus haben, dann sind wir alle überzeugt davon, dass das, was es macht, bei uns ziemlich lebendig ist. Aber Wissenschaftler sind sich mittlerweile einig, dass Viren nicht lebendig sind. Viren haben nämlich keinen eigenen Stoffwechsel. Wir aber alle haben einen Stoffwechsel, auch Tiere und Pflanzen und so, die haben alle einen Stoffwechsel, Viren aber nicht, zumindest keinen eigenen. Ja, und so kann man eigentlich relativ klar sagen, es gibt da eine Grenze, eine klare Grenze zwischen Leben und Nichtleben. Aber dennoch kann man eigentlich nicht wirklich gut definieren, was Leben eigentlich ist. Und bis heute kann kein Wissenschaftler eine wirklich greifbare Definition aufstellen, was Leben ist. Ja, also die gängige Definition heutzutage lautet, dass das Leben ein chemisches System ist, das fähig ist zur Darwinscher Evolution. Aber diese Definition ist bei weitem nicht ausreichend und auch nicht unbedingt schlüssig. Nun, und diese Frage, was ist eigentlich Leben, die haben sich die Menschen schon sehr früh gestellt, schon nämlich die griechischen Philosophen. Einer der ersten war Empedokles, der entwickelte so etwas wie eine erste Evolutionstheorie, könnte man sagen, damals noch in ziemlich mythischer Gestalt. Nach seiner Auffassung gab es vier Urstoffe, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und eine chaotische Vermischung dieser vier Urstoffe führte dann dazu, dass erste Organe und Gliedmaßen entstanden. Und diese Organe und Gliedmaßen, die waberten nun so frei auf dem Urmeer herum oder irgendwie in der Gegend und die stießen dann irgendwie zusammen und es bildeten sich erste Lebewesen. Die waren dann nicht unbedingt schön anzusehen, das waren so unförmige Gestalten wie der Minotauros. Ich weiß nicht, ob der jemandem jetzt bekannt ist, so ein Mischwesen aus Mensch und Stier, der irgendwo in den Unterwelten von Kreta lebt vielleicht. Und diese Monster, die haben sich dann höher entwickelt und unter anderem eben zu Menschen, zu den edleren Gestalten, die es heute so auf der Erde gibt. Das war also die erste mythische Erklärung dafür, wie das Leben angeblich entstanden sein soll. Also man kann sagen, die Evolutionstheorie in früher Fassung, die gab es schon deutlich früher als bei Darwin. Aristoteles übernahm eine ähnliche Denkweise und führte sie weiter. Aristoteles war davon überzeugt, dass lebendige Wesen entstehen können durch einfach nur Licht, Wärme und Wasser. Er schloss das aus seinen Beobachtungen. Ja, wenn man nämlich feuchte Erde beobachtet, dann kommen da manchmal Würmer raus oder es kommen irgendwie Insekten aus einem Misthaufen raus. Und darüber schloss eben Aristoteles, dass es nur Feuchtigkeit braucht und Wärme und bestimmte Stoffe und dann entstehen eben Lebewesen von selbst. Das nannte man dann später die Lehre der Spontanzeugung, zu Latein Generatio Spontanea. Man kann sich das zum Beispiel auch so vorstellen, dass auf dem Fleisch dann irgendwelche Maden wachsen und das hatte man sich eben erklärt, dass die Maden da auf dem Fleisch entstehen. Und irgendwann waren die Menschen dann nicht mehr zufrieden damit, einfach diese Dinge zu glauben, anhand von Beobachten. Sie wollten das auch tatsächlich überprüfen mit wissenschaftlichen Experimenten. Und ein erster Versuch, der dokumentiert ist, es kann durchaus sein, dass es frühere Versuche gab, aber das ist überliefert, stammt von einem holländischen Mediziner namens Jan van Helmont. Der hat versucht, die Entstehung von Mäusen experimentell nachzuweisen. Und er dokumentierte dann das Ganze in einem Rezept. Dort war dann geschrieben, dass man nur einen Tontopf braucht, feuchtes Getreide und dreckige Wäsche. Man verschließe diesen Topf mit einem Lappen und lasse das 2 Wochen stehen. Und dann stehen da Mäuse. Ich habe das noch nicht nachgemacht. Wahrscheinlich funktioniert es. Naja, wir lachen jetzt, aber es war zumindest ein erster Versuch, das Ganze tatsächlich zu reproduzieren. Das ist ja wichtig, dass wir in der Wissenschaft Dinge auch reproduzieren, um das zu überprüfen, ob Leben tatsächlich entstehen kann. Etwas geschickter stellte sich ein italienischer Mediziner an, Francesco Redi. Er führte Versuche mit Fliegenlarven durch, also etwas unappetitliche Versuche. Er legte ein Stück Fleisch in verschiedene Gläser und ließ das wochenlang stehen, bis es halt anfing zu faulen. Und beobachtete dann, was damit passierte. In dem offenen Glas, das wir hier sehen, da beobachtete er Fliegenlarven auf dem Fleisch. Ein weiteres Glas verschloss er fest mit einem Korken. Da beobachtete er gar nichts. Und ein anderes Glas, das verschloss er mit so einem Tüchlein, das eben durchgängig war. Also da waren feine Löcher drin. Und da entstanden eben die Larven hier auf dem Tuch. Und dann schloss eben Francesco Redi aus diesem Versuch, alles Leben kommt aus dem Ei. Ja, dass nämlich die Fliegen ihre Eier in das Fleisch legen und dadurch dann eben die Larven entstehen. Und nicht eben von selbst. Francesco Redi war es dann im Zusammenhang mit diesen Versuchen klar, dass das irgendwie mit der spontanen Entstehung von Leben nicht übereinstimmt, dass es eben im Widerspruch dazu steht. Dennoch war er davon überzeugt, dass das irgendwie doch möglich ist, nur halt unter anderen Bedingungen. Also entgegen dem Befund, den er eigentlich gemacht hat, dem klaren Befund, glaubte er weiterhin daran, dass Leben spontan aus Nichtleben entstehen kann. Warum? Weil es nämlich viele andere Wissenschaftler um ihn herum gab, die vehement diesen Glauben vertraten. Also sehen wir, das ist auch heutzutage in der Wissenschaft keine Seltenheit, dass aufgrund von sozialem Druck Wissenschaftler Dinge glauben, die eigentlich den Befunden widersprechen. Und eine Wende, könnte man sagen, kam mit Louis Pasteur. Wir kennen ihn alle von der pasteurisierten Milch. Im Jahr 1962. Und man kann sagen, also nach den Versuchen von Francesco Redi, da passierte ja auch noch einiges. Da wurde unter anderem zum Beispiel das Mikroskop erfunden und die Menschen beobachteten nun Kleinstlebewesen, also auch Bakterien. Und die sagten, ja, wenn es schon so kleine Lebewesen wie Bakterien gibt, dann ist es doch kein Problem, dass Leben aus Nichtleben entstehen kann. Und so ging diese Debatte weiter bis ins 19. Jahrhundert, eben bis Louis Pasteur. Und Louis Pasteur nahm teil an einem Wettbewerb in Frankreich damals, an einem wissenschaftlichen Wettbewerb, wo ein Preis ausgeschrieben war auf die Lösung dieses Problems. Kann Leben aus Nichtleben entstehen? Und Louis Pasteur führte sehr intelligente Experimente durch. Er nahm solche Schwanenhalskolben und füllte sie mit einer sterilen Nährlösung. Steril heißt, sie ist irgendwie heiß gekocht. Da ist kein Leben drin, da ist nichts, was da drin lebt. Also auch Bakterien sind, wenn sie da drin sind, tot. Und diese Kolben verschloss er mit so einer Vorrichtung, also mit einer Vakuumpumpe oder mit einem Heizofen. Und wenn hier so ein Mikroorganismus versucht einzudringen, dann wird er entweder gebraten oder abgesaugt. Also der hat keine Chance, da reinzukommen. Und er beobachtete Folgendes. Also immer dann, wenn die Kolben offen waren, beobachtete er, dass auf diesen Nährlösungen Bakterienkulturen wachsen. Wenn die Kolben aber verschlossen waren, dann beobachtete er gar nichts. Ja, also da wuchsen keine Bakterienkulturen. Und Louis Pasteur schloss dann richtig, Leben kommt nur von Leben. Und da steht heutzutage auch in jedem Biologiebuch drin, dass Zellen von Zellen kommen. Und da hat sich bis heute nichts geändert im Prinzip. Und im Grunde haben seitdem die Menschen auch aufgegeben oder die Wissenschaftler haben es aufgegeben, durch Versuche nachzuweisen, dass Leben spontan entstehen könnte. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, da im Bad, da entstehen irgendwelche Keime, dann ist das natürlich nicht richtig, die entstehen nicht. Die tragen wir selbst da rein. Aber es ist dennoch so, dass Wissenschaftler davon überzeugt sind, also viele Wissenschaftler davon überzeugt sind, dass Organismen, also Lebewesen, aus unbelebter Materie entstehen können, eben nur unter anderen Bedingungen. Ja? Es muss dann also vor langen Zeiten irgendwie Bedingungen gegeben, unter denen allmählich in kleinen Schritten Lebewesen entstanden sind. Das ist die gängige Überzeugung vieler Wissenschaftler. Und da stellt man sich etwa so vor, am Anfang gibt es so kleine Moleküle, zum Beispiel das Phosphat, den Harnstoff, das Wasser, das ist hier Schwefelwasserstoff, das ist Formaldehyd und so weiter. Und diese Moleküle, die reagieren dann miteinander unter Einwirkung von verschiedenen Energiearten. Und es entstehen dabei dann aus diesen chemischen Reaktionen solche größeren Moleküle. Man kann sagen, die Bausteine des Lebens. Also Nukleinsäuren, das ist unser Erbgut, Proteine, Zucker und Fette. Das sind so die wesentlichen Moleküle, es gibt natürlich viele weitere, aber das sind so die wesentlichen Bausteine des Lebens. Und jetzt kommt der nächste Schritt, der dann nötig ist, die müssen sich irgendwie zusammenfinden, organisieren, irgendwie kombinieren, dass dann daraus ein Bakterium entsteht. So, und das ist so grob das Modell, das heutzutage von vielen für überzeugend gehalten wird. Und im Zuge meines Studiums stand mir das irgendwann auch vor Augen. Und ich habe eben diese Moleküle, zum Beispiel Nukleinsäuren und später auch Proteine, habe ich selbst hergestellt im Labor. Und mir kam das ziemlich widersinnig vor, dass diese Moleküle irgendwie in einer Pfütze entstehen sollen. Warum? Weil ich nämlich monatelang über diese Moleküle geschwitzt habe. Ja, also ich habe viele Monate gebraucht, um ein Molekül herzustellen und brauchte dazu all meine Kompetenz und all mein handwerkliches Geschick. Und dann sollte ich glauben, dass das irgendwie in der Pfütze entstanden ist, von selbst. Unter Einwirkung von Blitzeinschlägen. Das kam mir absurd vor. Und der nächste Schritt ist ja eigentlich noch viel absurder. Dann sollen sich diese Moleküle auch noch von selbst irgendwie so kombinieren, dass daraus ein Bakterium entsteht. Es gibt ja immer diesen Vergleich, dass ein Wirbelwind über einen Schrottplatz fegt und hinterher ein Hubschrauber dabei entsteht. Dieser Vergleich ist stark untertrieben, wenn man sich das betrachtet. Es gibt aber dennoch Wissenschaftler, und ich muss schon sagen, das sind schlaue Köpfe, die das für glaubwürdig halten. Da sagt zum Beispiel ein Professor Herbert Jäckle, der ist wahrscheinlich mittlerweile emeritiert, er war lange Zeit tätig in Göttingen, an der Universität Göttingen. Es ist unbestritten, dass das Leben auf unserem Planeten einfach anfing mit kleinen Genomen, mit wenigen Genen und daraus resultierenden Proteinen. Also das Leben fing halt irgendwie einfach an. Hier fehlt natürlich typischerweise die Antwort auf das Wie. Und das liest man häufig in wissenschaftlichen Publikationen, da wird dann einfach gesagt, es geschah halt. Aber wie es geschah, darüber schweigt man sich lieber aus. Und im Weiteren möchte ich speziell auf zwei Moleküle eingehen, auf Nukleinsäuren und Proteine, weil mir diese Moleküle sehr vertraut sind, denn ich habe mich lange Jahre mit ihnen beschäftigt. Die Nukleinsäuren, die haben wir alle in unseren Zellkernen. Sie sind sozusagen unser biologisches Programm. Also das ist das genetische Material, das beinhaltet eben die Informationen zum Aufbau unserer Proteine, unserer Zellen. Und die Proteine selbst, das ist dann das Baumaterial, daraus bestehen zum Beispiel unsere Haut, unsere Haare, unsere Augen, unsere Muskeln, unsere Nägel. Und darüber hinaus sind die Proteine diejenigen Moleküle, die bei uns alles am Laufen halten. Also wenn wir heute Morgen ein Brötchen gegessen haben, dann wird es nur deswegen verdaut, weil gewisse Proteine dafür sorgen, dass diese, Zucker, die aus denen das Brötchen besteht, abgebaut werden. Das sind also die Arbeiter in der Zelle. Und die Nukleinsäuren bestehen aus einem Alphabet von 4 Buchstaben, also 4 molekulare Einheiten, die wiederkehrend miteinander verknüpft sind in einer Kette. Und die Proteine bestehen eben aus einem Satz von 20 Bausteinen. Und das ist bei fast allen Lebewesen sind diese Sätze gleich. Es gibt einige wenige Lebewesen, bei denen das abweicht, aber im Wesentlichen ist es immer das gleiche Material, aus dem die Lebewesen bestehen. Nun, und jetzt geht es also darum, können diese Bausteine irgendwie spontan einfach nur unter natürlichen Bedingungen entstehen, ohne Eingriff eines intelligenten Wesens. Und ein typischer Versuch, der bis heute auch nach wie vor angeführt wird, um zu beweisen, um zu belegen, dass das möglich ist, ist der Versuch von Stanley Miller aus dem Jahr 1953. Und es ist tatsächlich so, dass bis in letzte Zeit gerade die Massenmedien nicht müde werden, diesen Versuch immer wieder anzuführen, um aufzuzeigen, dass das plausibel ist. Und deswegen führe ich das auch immer wieder an, denn es könnte ja sein, dass jemand das immer noch für überzeugend hält. Also in diesem Versuch, da hat Miller so eine Apparatur aufgebaut, die besteht im Wesentlichen eben aus Glas. Hier haben wir einen Kolben, darin befindet sich siedendes Wasser. Hier steigt also in diesem Rohr der Dampf nach oben und gelangt dann in diesen Kolben. Und hier sind verschiedene Gase vorhanden. Man könnte sagen, das ist so eine Art Simulation einer frühen Atmosphäre. So wie sich eben Stanley Miller damals die Atmosphäre auf der frühen Erde vorgestellt hat. Dort sind dann Gase enthalten wie Ammoniak, Kohlenmonoxid, Methan, Wasser und Wasserstoffgas. Und hier zwischen diesen beiden Drähten gibt es dann Entladungen. Das sind sozusagen simulierte Blitze. Und diese Entladungen lösen dann chemische Reaktionen zwischen den einzelnen Gasmolekülen aus. Und das wird dann extrahiert durch den Gas, durch den Wasserdampf und gelangt dann weiter nach unten. Und hier sammelt sich dann das kondensierte Wasser an und man kann hier durch diesen Hahn Proben mitnehmen. Das hat dann auch der Miller getan und hat dann eben Vorstufen von Aminosäuren nachgewiesen. Ich sage ganz bewusst Vorstufen, ich sage nicht Aminosäuren, weil nämlich oft behauptet wird, da seien Aminosäuren entstanden. Zunächst einmal sind da keine Aminosäuren entstanden, sondern nur Vorstufen von Aminosäuren. Die Aminosäuren hat er dadurch enthalten, dass er sie nochmal traktiert hat, und zwar mit konzentrierter Säure. Konzentrierte Säure gibt es aber in der Natur normalerweise nicht. Also, dieser Versuch, und das hat auch Stanley Miller 40 Jahre später selbst eingestanden, dieser Versuch ist ziemlich unrealistisch. Nämlich, weil die Atmosphäre so auf der Urerde wahrscheinlich auch nie gewesen ist. Das geben auch die meisten heutigen Geologen zu. Und darüber hinaus werden bei diesem Versuch viele störende Substanzen gebildet. Also es werden nicht nur Vorstufen von Aminosäuren gebildet, sondern viele Substanzen, die einer Entstehung von Bausteinen des Lebens im Wege stehen. Die verhindern sie. Und darüber hinaus hat man natürlich bei diesen Versuchen keine DNA und keine Proteine nachgewiesen. Kurz und gut, das ist zwar ein interessanter Versuch, aber er hat nichts mit der Lebensentstehung zu tun. Ein jüngerer Versuch, also ungefähr aus den 90er Jahren, da wurde nachgestellt, wie eventuell DNA-Moleküle entstanden sein könnten. Und hier sind einzelne Bausteine der DNA in einer wässrigen Lösung über einem Mineral. Die sind allerdings relativ komplex aufgebaut. Und dieses Molekül hier, ein aktiviertes Nukleotid, das ist in wässriger Lösung instabil. Und das lässt man nun 4 bis 9 Tage stehen und wechselt dabei immer wieder die Lösung, weil eben diese Bausteine in Wasser zerfallen, müssen eben neue Bausteine immer hinzugefügt werden. Sonst stimmt das Ergebnis am Ende nicht. Und selbst unter idealen Bedingungen hat man dann nur Ketten mit maximaler Länge von etwa 50 Bausteinen erhalten. Ja, das ist jetzt ein etwas anspruchsvoller Versuch, aber kurz und gut kann man sagen, es handelt sich bei diesem Versuch um kunstfertige Laborchemie und sie hat keinen Bezug zu realistischen Bedingungen auf einer möglichen Urerde. Und so sieht es häufig mit diesen Versuchen aus. Es ist dennoch interessant, sie zu studieren, um zu sehen, was für Klimmzüge Menschen anstellen, um beweisen zu wollen, dass Leben doch irgendwie entstanden sein könnte von selbst. Ich möchte nochmal auf das grundsätzliche Problem zu sprechen kommen, was es praktisch unmöglich macht, dass Bausteine des Lebens von selbst entstehen. Wir können uns jetzt zum Beispiel vorstellen, wie könnte so ein DNA-Molekül, und ein DNA-Molekül kann man sich vorstellen als eine Art Perlenkette, also wo jedes einzelne Glied dann irgendwann miteinander verkettet worden ist. Und das sind jetzt die einzelnen Kettenglieder und die müssen wir jetzt miteinander verbinden. Und das Problem ist hierbei, dass die DNA sehr regelmäßig aufgebaut ist. Sie ist nicht chaotisch aufgebaut. Nicht wenige Chemiker würden sagen, sie ist schön. Das kann ich bestätigen. Ja, ich habe jetzt die DNA natürlich nicht unbedingt selbst gesehen, aber es gibt Modelle, die sie wahrheitsgetreu wiedergeben. Und man kann schon sagen, dass sie schön ist, auch weil sie sehr regelhaft aufgebaut ist. Man müsste also durch chemische Reaktionen dahin kommen, dass eine so regelhaft aufgebaute DNA entsteht. Das Problem hierbei ist aber, dass diese Moleküle hier, die liegen nicht einfach so auf dem Tisch wie Lego-Bausteine. Also wer als Kind mit Lego gespielt hat, der hat da sicherlich seine Freude, weil die Lego-Bausteine sich kombinieren lassen, wie man will. Das ist aber mit Molekülen nicht der Fall. Moleküle haben eigene Tendenzen und die sind manchmal etwas unberechenbar. Sie rotieren, sie zappeln und sie verbinden sich meistens nicht so, wie man es gerne hätte. Das habe ich auch oft genug frustrierenderweise im Labor erleben müssen. Und wenn man das nun einfach zusammenwirft und miteinander reagieren lässt, dann entsteht ein wildes Gemisch. Und das kann man am Ende einfach entsorgen. Also es braucht hier jede Menge Grips und es braucht jede Menge Anstrengung und sauberes Arbeiten, damit man zu dem Ergebnis kommt, was man tatsächlich haben will. Was machen nun also Chemiker? Chemiker blockieren hier einige Arme von den Molekülen und sorgen so dafür, dass nur ganz bestimmte Arme miteinander reagieren können. Nämlich nur dieser Arm mit diesem hier, sodass wir die gewünschte Verbindung erhalten. Und das Ganze können wir jetzt wiederholen. Natürlich müssen auch die Bausteine, die reagieren, dann entsprechend geschützt sein und gelangen dann am Ende zu diesem Molekül. Und jetzt sind wir immer noch nicht ganz fertig. Wir müssen jetzt nämlich diese Schutzgruppen entfernen. Und auch das ist ein heikler Schritt, weil nämlich die Bedingungen, unter denen die Schutzgruppen entfernt werden, manchmal auch dazu führen, dass das Molekül einfach mal zerstört wird. Da muss man also vorsichtig sein. Und solche Prozedere, die nehmen unter Umständen auch mal Monate in Anspruch. Und dafür braucht es schon eine gewisse Expertise. Also ohne Studium wird es schwierig, so etwas selber herzustellen. Kurz und gut, der Weg hin zu solchen Biomolekülen, ich sag mal zu Fuß, ja, also durch chemische Synthese, ist ziemlich mühselig. Als es noch keine Syntheseroboter gab, da haben die Menschen das auch tatsächlich zu Fuß gemacht, also einfach mit Nasschemie, eben im Kolben. Das war noch in den 60er Jahren. Aber selbst in den 60er Jahren war die Chemie schon ziemlich weit entwickelt. Das kann man durchaus so sagen. Und hier ist ein Zitat aus einer Publikation, die eben kommentiert, wie damals dieses Molekül, nämlich die DNA, synthetisiert worden ist. Die chemische Synthese von DNA war zu jener Zeit allerdings äußerst aufwendig und zeitintensiv. Zum Beispiel bedurfte es zur Synthese des LAC-Operators, welcher für Untersuchungen gebraucht wurde, 4 Jahre mühseliger und hochgradig versierter Arbeit. Also kurz gesagt, da war ein ganzes Expertenteam 4 Jahre lang mit diesem kurzen Molekül beschäftigt. 21 Basenpaare, das ist lächerlich kurz. Und dafür brauchte es ein Expertenteam, das sich 4 Jahre damit abmüht. Heutzutage wird das anders gemacht, aber auch nur deswegen, weil da schon ziemlich viel Wissen und Arbeit drin steckt. Heutzutage werden so kleine, hübsche Maschinen verwendet, die so ungefähr 40.000 Euro kosten. Und das Ganze wird gesteuert von einer Software, die auch ziemlich ausgeklügelt ist. Hier in diesen Flaschen befinden sich Lösungen mit hochreinen Chemikalien, Also da darf weder Wasser noch Luft drin sein, also Sauerstoff. Die müssen also ziemlich sauber sein. Und schließlich darf diese Maschine auch nur von geschultem Personal betrieben werden. Und selbst unter diesen idealen Bedingungen, wenn man jetzt versucht, eine DNA aufzubauen, dann kommt man vielleicht auf 200 Bausteine maximal in Reihe. Und wenn man sich jetzt die kleinsten Organismen anguckt, die kleinsten Bakterien, dann beinhaltet deren Erbgut Ketten mit einer Länge von etwa 100.000 Bausteinen. Nur mal als Vergleich. Also wenn erste Lebewesen entstanden sind, ganz zu Beginn, dann muss das schon ein ziemliches Wunder gewesen sein, woran ich mir sehr schwer tue zu glauben. Ähnlich schwierig oder vielleicht sogar noch schwieriger verhält es sich mit den Proteinen. Und hier hat sich ein Chemiker hervorgetan in den 50er Jahren, der es geschafft hat, das Peptidhormon Oxytocin und einige andere Biomoleküle selbst herzustellen im Labor. Und das Interessante dabei ist, dass er für seine Leistung den Nobelpreis erhielt. Also aus heutiger Sicht interessant, weil nämlich dieses Oxytocin gerade mal aus 9 Aminosäuren besteht. Das ist überhaupt nicht viel, das ist ziemlich wenig. Und dafür gab es einen Nobelpreis. Das zeigt also, dass die Synthese von diesen Molekülen alles andere als ein Kinderspiel ist. Und das soll, so macht man uns glauben, von selbst entstanden sein. Ich muss sagen, es fällt mir sehr schwer, das zu glauben. Und auch hier, wenn man heute solche Geräte verwendet, also ähnliche Syntheseroboter, die nach einem vergleichbaren Prinzip funktionieren wie bei der DNA, da kommt man auf Ketten von etwa 50 Aminosäuren, wenn es gut läuft. Und wenn man dann hinterher noch eine Spezialtechnik gebraucht, dann kommt man auf 300 Aminosäuren. Aber zum Beispiel unsere Muskelproteine, die haben eine Länge von 27.000 Aminosäuren. Ja, also es ist keine Seltenheit, dass Proteine in unserem Körper über 1.000 Aminosäuren Länge aufweisen. Auch das nur mal als Vergleich, um aufzuzeigen, dass die Herstellung dieser Moleküle, aus denen das Leben besteht, alles andere als trivial ist. Und es gibt noch viele weitere Probleme und eben keine guten Lösungen für diese Fragen, wenn man an den Anfang des Lebens denkt. Die Moleküle des Lebens sind eben nicht nur schwierig herzustellen, sondern selbst die Bausteine sind spezifisch aufgebaut. Sie sind nämlich räumlich so angeordnet aus den Atomen, dass sie geometrisch spezifisch sind. Man kann sich das veranschaulichen mit Bild und Spiegelbild. Also die linke Hand ist das Bild und die linke das Spiegelbild und die lassen sich ineinander nicht überführen, geometrisch. In der Mathematik die dazu notwendige Operation ist eben die Spiegelung. Aber eine einfache Verschiebung wird nicht dazu führen, dass sie sich eben decken. Und das gibt es bei den Molekülen auch. Aminosäuren zum Beispiel können entweder in der sogenannten L-Form oder der R-Form vorliegen. Und in unseren Organismen liegt nur die L-Form vor. Das ist aber erstaunlich, weil nämlich bei physikalischen Experimenten, wenn man diese Aminosäuren entstehen lässt, durch reine chemische Reaktionen, da entsteht nämlich die L- und die R-Form. Es gibt nämlich keinen energetischen Unterschied zwischen diesen Molekülen. Heißt also, wenn sie von selbst entstanden sind, müssen es beide gewesen sein. Und dann kann Leben gar nicht entstehen. Und ein weiteres großes Problem ist, dass die Moleküle des Lebens alles andere als stabil sind. Wenn man zum Beispiel DNA oder RNA, also die Erbmoleküle in unseren Zellen, in wässriger Lösung sich selbst überlässt, dann werden sie das hier tun. Sie werden einfach zerfallen über längere Zeit. Zunächst einmal bilden sich kürzere Abschnitte, also Strangfragmente, und dann bilden sich Einzelbausteine. Der umgekehrte Weg wird nicht von selbst gegangen. Diese Moleküle gehen nicht den umgekehrten Weg. Sie gehen normalerweise immer von selbst in diese Richtung. Die einzige Möglichkeit, das umzukehren, ist nämlich, wenn man als Chemiker eingreift und spezielle Bedingungen dazu wählt. Also wiederum schöpferische Tätigkeit. Die Moleküle sind auch voneinander abhängig, die Moleküle des Lebens. Nukleinsäuren und Proteine kommen nur zusammen vor. Nämlich weil die Information, die notwendig ist, um so ein Protein zu herzustellen, also zu synthetisieren, die Information ist auf der DNA gespeichert. Und die DNA selbst existiert nur deswegen, weil sie irgendwann von Proteinen hergestellt worden ist. Die Synthese der DNA erfolgt immer durch Proteine. Und das nennt man in der Chemie das Henne-Ei-Problem. Also was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Man könnte auch sagen, die Henne ist nichts anderes als die Art und Weise des Eis, sich zu reproduzieren. Also diese Abhängigkeit, die legt doch nahe, dass das bei vielen anderen Molekülen in der Zelle der Fall ist. Und wenn man jetzt einfach mal fragt, ja, welche Bausteine braucht man überhaupt, um so eine Minimalzelle aufzubauen? Und da ist herausgefunden worden, dass eine Minimalzelle etwa 300 Gene besitzen muss, ca. 200 Proteine und eine ganze Reihe an kleinen Biomolekülen, zum Beispiel Hormonen, Kofaktoren und so weiter. Also bei so einer Zelle muss das alles von Anfang an vorhanden sein. Und es gibt keinen Nachweis dafür, dass das irgendwie stufenweise langsam aufgebaut worden ist. Ein weiterer Punkt ist, dass Biomoleküle in Form sein müssen. Wir kennen das ja alle davon, dass wir, also vielleicht machen ja einige Sport, und der ein oder andere hat vielleicht mal in einem Straßenlauf oder so teilgenommen. Und man muss sich davor erstmal in Form bringen. Das tun Moleküle auch. Moleküle falten sich, ja. Also bei Proteinen ist das so. Wenn ein Protein nicht richtig gefaltet ist, dann funktioniert es nicht. Ein richtig gefaltetes Protein funktioniert. Und viele Proteine können sich selbst falten. Das sind dann sozusagen die Disziplinierten. Also so ähnlich wie Menschen, die sich selbst in Form bringen können. Aber es gibt auch nicht wenige Proteine, die sich eben nicht selbst falten können. Die müssen dann gefaltet werden. Das ist so ähnlich wie bei Menschen, die sich nicht selbst in Form bringen können und dann einen Trainer brauchen, der sie faltet. Und da ist es eben so, dass diese Proteine einen Faltungshelfer brauchen. Und diese Faltungshelfer, die heißen eben Chaperone. Und man muss dann die Frage stellen, was war zuerst da? Der Faltungshelfer oder das zu faltende Protein? Das eine kommt ohne das andere nicht aus. Wir brauchen keinen Faltungshelfer, wenn alle Proteine sich selbst falten können. Aber diese Proteine, die sich nicht selbst falten können, die sind immens wichtig. Das sind keine einfachen Proteine, auf die man mal eben verzichten kann in der Zelle. Und wenn man sich dann auch noch fragt, ob diese Biomoleküle perfekt sind oder ob man es besser machen könnte. Ja? Das haben nämlich Wissenschaftler auch getan. Sie haben sich die Frage gestellt, könnten wir selbst ein Molekül konstruieren, das die Funktion der DNA oder der Proteine besser ausübt? Und kurz gesagt, nein, also bisher könnte man nicht sagen, dass wir es irgendwie besser machen könnten. Wenn man die Moleküle näher betrachtet, dann stellt man fest, sie sind hochgradig optimal. Wie hat man das getan? Man hat sie verglichen mit anderen, mit Millionen anderen Bausteinsätzen, die man sich so überlegt hat. Und hat festgestellt, die Bausteine der Nukleinsäuren und Proteine sind für ihren Zweck hochgradig optimiert. Und jetzt gehen wir so ein bisschen die Stufen weiter nach oben. Also wir zoomen sozusagen immer weiter aus der Zelle heraus. Jetzt kann man sich angucken, wie ist die Zelle organisiert. Und die DNA liegt im Zellkern vor. Das DNA-Molekül selbst ist etwa 2 Meter lang. Und das ist ein Band, das in einer winzigen Kugel eingepackt ist. Diese winzige Kugel misst etwa ein Hundertstel Millimeter. Und wenn man das jetzt auf Maßstäbe überträgt, die für uns besser fassbar sind, dann ist das vergleichbar mit dem Unterbringen eines etwa 50 Kilometer langen Fadens in einem Basketball. Also kann man ja gerne mal ausprobieren zu Hause, einfach mal so einen alten Basketball aufschneiden, einen hauchdünnen Faden nehmen, der etwa 50 Kilometer lang ist, und dann mal in so einem Basketball anordnen. Ich werde gleich noch was dazu sagen, das gibt nämlich noch weitere Bedingungen. Und eben der Informationsgehalt in einer Zelle beträgt etwa 10 hoch 7 Bit bei Bakterien und etwa 10 hoch 9 bis 10 hoch 10 bei Eukaryoten, also bei uns Menschen zum Beispiel. Und das Ganze eben auf kleinstem Raum. Und bis heute, wenn Menschen versuchen, das nachzustellen oder die Computertechnik dahin zu bringen, dann können sie davon im Grunde nur träumen, von dieser Informationsdichte. Also wir haben in der Zelle etwa eine billionenfache Informationsdichte im Vergleich zu technischen Informationsträgern. Und jetzt kommen wir nochmal zur Verpackung der Information im Zellkern. Da ist es nämlich nicht damit getan, dass man einfach den Faden in den Basketball reintut. Es ist nämlich so, dass das genetische Material auch noch in Bewegung ist. Und zwar nicht zufällig, sondern auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wenn wir nämlich so einen Chip im Computer haben, dann ist er ortsfest. Und wenn ich den kaputt mache, dann ist er kaputt. Bei der DNA im Zellkern ist es so, dass sie sich bewegt. Und das ist hier zum Beispiel im Inneren, da befindet sich sehr dicht gepackte DNA, die gelagert wird. Wenn sie also nicht gebraucht wird, dann wird sie im Inneren des Zellkerns dicht gepackt gelagert. Und hier im äußeren Bereich des Zellkerns ist die DNA locker gepackt, da wird sie abgelesen. Und wenn diese DNA dann im äußeren Bereich nicht mehr gebraucht wird, dann wird sie eben verdichtet und nach innen transportiert. Und wenn hier von innen DNA gebraucht wird, dann wird sie gelockert und wieder nach außen transportiert. Deswegen kann man sagen, eben das ist ein gigantischer Unterschied zwischen dem Informationsträger in den Zellen und zwischen den technischen Informationsträgern. Wir müssen also, wenn wir diesen Versuch mit dem Basketball durchführen, dann müssen wir das berücksichtigen. Und dabei müsste der Faden eben knotenfrei bleiben. Darüber hinaus ist das Erbmaterial dazu in der Lage, eben repariert zu werden. Jeden Tag ereignen sich in unseren Zellen Schäden. Und das nicht allzu knapp. Wir haben etwa 50.000 Schäden pro Tag pro Zelle. Wir kennen das ja vielleicht von den Straßenbauarbeitern, die fahren dann so eine Straße ab, sehen sich Schlaglöcher an und je nachdem, ob diese Schlaglöcher groß genug sind, werden die eben repariert. Sie erkennen also Schäden auf den Straßen und reparieren sie dann. Und das Gleiche gilt ja auch für die DNA in der Zelle. Die Schäden müssen ja überhaupt erstmal als solche erkannt werden. Die Proteine in unseren Zellen sind also so gebaut, dass sie Schäden in der DNA erkennen und dann auch noch reparieren. Man könnte sich ja mal überlegen, ob ein Mensch heutzutage dazu in der Lage ist, eine solche Maschine zu bauen, die sowas kann. Schäden entsprechend erkennen und dann auch noch gleichzeitig reparieren. Das geschieht aber jeden Tag und zwar in großer Zuverlässigkeit beständig in unseren Zellen. Nicht umsonst vergleicht man, und das ist auch wieder ein stark untertriebener Vergleich hinsichtlich der Komplexität, man vergleicht die Zelle mit einer Fabrik. Wir haben hier also im Zentrum die Steuerung. Man könnte sagen, das ist der Zellkern, da liegt die DNA vor. Und dann wird hier ein bestimmtes Gut transportiert, beziehungsweise verpackt zunächst einmal, dann wird es etikettiert, dann wird es transportiert. Es braucht natürlich auch energieliefernde Prozesse. Hier in der Fabrik dient dazu meinetwegen das Holz, das verbrannt wird. Und bei uns in den Zellen sind es eben die Zucker und die Fette, die Energie liefern. Wir haben hier also sowohl in der Fabrik als auch in der Zelle Prozesse, wo ein bestimmter Stoff eben auf eine gewisse Art und Weise verpackt wird. In den Zellen gibt es auch Moleküle, die werden auf eine spezielle Art und Weise etikettiert, damit sie von anderen Molekülen erkannt werden. Und dann werden sie spezifisch von einem Ort an einen anderen transportiert. Da gibt es also eine ganz ausgefeilte Logistik. Gleichzeitig aber ist es so, dass das technische Niveau jeglicher Art von menschlicher Technik sehr weit überlegen ist. möchte noch mit ein paar Zitaten von einigen Wissenschaftlern schließen, die selbst keine Christen sind, aber doch so aufrichtig waren, zu bekennen, wie es tatsächlich aussieht. Werner Auber, ein Nobelpreisträger, schrieb einmal in aller Deutlichkeit, es sollte klar gesagt werden, dass die Theorie der molekularen Evolution den Ursprung des Lebens nicht erklärt. Und Ernest Cahane, ein Biochemiker, bekannte, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ein weiterer Nobelpreisträger, Professor Manfred Eigen, wie können anorganische Moleküle biologische Informationen bekommen und weitergeben, damit eine Urzelle entstehen kann? An und für sich ein unlösbares Problem. Und es ist ganz klar gesagt in der Bibel, dass das Wort am Anfang des Lebens stand. Und das sehen wir auch eben in diesem Vortrag. Gott hat die Informationen, den Intelligenten, das Leben auf eine intelligente Art und Weise geschaffen. Und diese Spuren können wir in aller Klarheit in der Schöpfung sehen. Darum ist eben Schöpfung in diesem Bereich die deutlich bessere Lösung für diese Frage als die Annahme einer selbsttätigen Entstehung des Lebens. Ja, vielen Dank. Und ihr könnt gerne noch mit Fragen auf mich zukommen. Wir haben jetzt erst einmal eine Pause, genau.